The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 9. April.
In Hiroshima haben wir unsere Erwartungen klar formuliert, dass China den Status quo im Ost- und Südchinesischen Meer nicht gewaltsam ändert und sich an die internationalen Regeln hält. Und zugleich haben wir die Notwendigkeit betont, mit China in globalen Fragen zusammenzuarbeiten. Die G7 hat kein Interesse, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern.
Der Kanzler beschreibt den Drahtseilakt, den nicht nur die G7, sondern der ganze Westen und Deutschland im Speziellen hinbekommen müssen im Umgang mit dem Reich der Mitte. Auf der einen Seite ist da dieses China und dessen schwieriger Umgang unter anderem mit Taiwan. Auf der anderen Seite ist das ein Land, an dem es ökonomisch doch gar kein Vorbei mehr gibt. China ist für Deutschland der mit Abstand wichtigste Handelspartner, wenn man die Exporte und die Importe zusammenrechnet. Also, Chinas Gewicht in der Weltpolitik steigt. Das zeigen auch zwei Besuche in dieser Woche. Der russische Außenminister Lavrov trifft seinen chinesischen Amtskollegen und am Samstag reist unser Herr Bundeskanzler nach Peking und trifft dort den Präsidenten Xi. Thema bei beiden dieser Paarungen dürfte der Krieg in der Ukraine sein, denn auch hier mischt China im Hintergrund mit. Ich glaube sogar, der Schlüssel für einen Frieden in der Ukraine liegt nicht in Berlin, liegt nicht in Washington und in Brüssel schon gar nicht, sondern in Peking. Die Chinesen sind der große Sponsor der Russen. Ohne China ist Putin nur noch halb so mächtig. Also, wie schätzt man das eigentlich in Peking ein? Das bespreche ich jetzt mit Frank Sieren. Frank Sieren lebt seit 30 Jahren als Autor und Korrespondent in Peking. Er kennt das Land von innen. Er ist der dienstälteste deutsche Korrespondent im Reich der Mitte. Mal schauen, ob er uns Orientierung im Spiel der Mächtigen geben kann. Einen schönen guten Morgen nach Peking, einen schönen guten Morgen, Frank Sieren.
Schönen guten Morgen zurück.
Frank, heute reist der russische Außenminister nach Peking. Was ist von diesem Besuch zu erwarten? Was ist deine Erwartung? Geht es da um den Frieden hoffentlich in der Ukraine?
Naja, das Verhältnis zwischen Russland und China ist ja kompliziert. Die Russen und Putin mussten sich ja in die Abhängigkeit der Chinesen begeben durch die Sanktionen. Und die Chinesen halten ihn jetzt an der kurzen Leine. Aber wie das so ist mit der Leine, ist eben dann doch noch nicht klar, wer die Richtung angibt, der Hund oder der Hundehalter. Und deswegen ist das Verhältnis etwas angespannt. Damit wächst das Interesse der Chinesen im Grunde auch den Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden. Darum wird es sicherlich auch in diesen Gesprächen gehen, zumal ja jetzt auch der ukrainische Außenminister die Chinesen als Vermittler akzeptiert hat und gesagt hat, dass großes Vertrauen besteht, dass es nie große Probleme in den bilateralen Beziehungen zwischen Ukraine und China gab. Insofern hat man jetzt eine Situation, wo es jetzt eigentlich erstmals einen Vermittler gibt, der von beiden Seiten anerkannt ist.
Hat China denn eigene Vorstellungen, wie ein solcher Frieden aussehen könnte? Variante 1, Russland verlässt das gesamte besetzte Territorium der Ukraine wieder. Variante 2, man friert den Konflikt da, wo er jetzt genau steht, ein und die Ukraine wird amputiert.
Also wenn man die Chinesen so hört, dann haben sie ein klares Interesse, nämlich dass die Ukraine weder russisch wird, noch ein Teil der EU oder der NATO. Unter welcher Größe diese Ukraine dann einen Frieden erhält, das lässt man offen. Und insofern geht es eher um die zweite Variante als um die erste.
Olaf Scholz wird in dieser Woche ebenfalls nach Peking reisen. Steht sein Besuch ebenfalls unter diesem Stern einer möglichen Friedensvermittlung oder einer Akquise eines Friedensvermittlers China?
Ja, mit Sicherheit ist das ein wichtiges Thema. Bei den Europäern sieht es ja so aus, dass sie damit rechnen müssen, dass sie nach der Wahl in den USA, egal wer Präsident wird, von den Amerikanern im Regen stehen gelassen werden. Und da ist es natürlich besser, man wird vorher selbst aktiv und arbeitet in die Richtung eines Waffenstillstands und einer Friedenslösung. Und das wird sicherlich auch das Thema sein, wenn Olaf Scholz in Peking ist. Das Problem wird sein, dass man erstmal sozusagen eine gemeinsame Linie finden muss. Also sich auf eine Formulierung einigen muss, mit der beide zurechtkommen. Und da ist sicherlich der kleinste gemeinsame Nenner, dass man sich darauf einigt, dass die Souveränität der Ukraine nicht angetastet werden kann.
Nun könnte man bei China ja auch eine ganz andere Position vermuten, die Position nämlich bedingungslose Unterstützung für den Kriegsfürsten Putin, um dem Westen hier auf seinem ureigensten Territorium in Europa eine schwere Niederlage beizufügen. Aber das, was du sagst, deutet ja darauf hin, dass Peking hier eine andere, eine Mittlerrolle tatsächlich einnimmt und den Sieg Putins gar nicht will.
Nein, sie wollen natürlich nicht den Sieg Putins, sondern sie wollen selbst in der Weltpolitik eine große Rolle spielen. Und das kann man natürlich nicht nur, indem man seine Muskeln zeigt im Südchinesischen Meer, sondern eben auch dadurch, dass man ein starker Vermittler ist. Und ich glaube, das Interesse ist viel größer. Und man darf ja nicht vergessen, die Chinesen hatten vor dem Angriffskrieg von Putin sehr enge eigene Beziehungen zur Ukraine. Der erste Flugzeugträger der Chinesen kommt aus der Ukraine. Ein Großteil der Getreideimporte kommt aus der Ukraine. Und diese eigenen Beziehungen möchte man natürlich wieder möglichst ohne Einschränkungen aufrechterhalten. Und das geht nicht, wenn die Ukraine zu Russland gehört oder wenn sie ein Teil der EU wird.
Frank, das sind ja gute Nachrichten aus Peking heute Morgen. Vielen Dank für dieses Update.
Sehr gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie weit ist eigentlich die Aufarbeitung der Corona-Pandemie gediehen? Brauchen wir das überhaupt? Vergangenheitsbewältigung auf diesem Feld? In unserem Hauptstadt-Podcast streiten darüber sehr, sehr leidenschaftlich meine Kollegen Jörg Thaddeus und Carina Mössbauer.
Die Wunden, die Corona verursacht hat in der Bevölkerung, die sind meiner Meinung nach noch nicht vollständig geheilt.
Leidenschaft gefällt mir, aber inhaltlich finde ich das absolut fragwürdig, weil Wunden, also bitte.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet vom neuesten Höhenflug des Bitcoin. Und wir staunen über kreative Maßnahmen zur Rettung des Metzgerhandwerks. Und wir sind begeistert. Begeistert von einer 94-jährigen Oma, der Amerika zu klein geworden und die jetzt mit ihrem Enkel die ganze Welt erobern möchte.
Bei allem was anderem bin ich ausdrücklich Ihrer Meinung und das will ich auch grundsätzlich zu anderen Debatten, etwa auch gerade zur Maske und anderem sagen, dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Jens Spahn vor fast genau 4 Jahren im Deutschen Bundestag. Der damalige Gesundheitsminister sollte mit Blick auf die Corona-Maßnahmen recht behalten. Nur sein Zeithorizont, den müssen wir wohl jetzt nachkorrigieren. Aus Monaten sind Jahre der Pandemie geworden und es gibt jetzt Bestrebungen einer politischen Aufarbeitung auf der Bundesebene. Braucht man das oder kann das weg? Wenn man sich einen aktuellen Beitrag des Südwestrundfunks anschaut, dann sieht man die tiefen Gräben, die die Pandemie in unserer Gesellschaft aufgerissen hat. Immer noch gibt es beispielsweise in Crailsheim jeden Montag die Corona-Spaziergänge. Die Teilnehmer sind auf die Politik nicht gut zu sprechen.
Die ganze Drangsale, wo man über sich ergehen hat, lassen müssen.
Wir haben ja immer noch keine Freiheit.
Da müssen noch mehr Leute aufwachen und das hinterfragen. Warum, weshalb?
Und genau darum geht es ganz aktuell, um das Hinterfragen. Brauchen wir dafür eine Enquete-Kommission oder sogar einen Bundestagsuntersuchungsausschuss? Damit haben sich in der aktuellen Folge unseres Hauptstadt-Briefing-Podcasts meine Kollegen Jörg Thaddeus und Carina Mössbauer ausgetauscht, leidenschaftlich ausgetauscht. Ich fand diesen Disput zwischen den beiden so rasant, so erkenntnisreich, so gelungen, dass ich ihn heute Morgen mit Ihnen zusammen nochmal anhören möchte, zumindest mal einen Ausschnitt aus dieser Debatte.
Die Wunden, die Corona verursacht hat in der Bevölkerung, die sind meiner Meinung nach noch nicht vollständig geheilt und es gibt Gräben, die nach wie vor fortbestehen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir uns als Gesellschaft auch mit uns selbst versöhnen. Und es ist in der Tat so, doch diejenigen, die nicht die Mehrheitsmeinung vertreten haben, hatten zumindest das Gefühl, schnell ausgegrenzt zu werden oder eben in diese Querdenker-Aluhut-Fraktion abgestempelt zu werden. Und das ist der Nährboden für Frust und Entfremdung und auch eine gewisse Demokratieverdrossenheit und Verschwörungstheorien. Die bis heute nachhallt. Und ich würde sagen, dass diese Spaltung der Gesellschaft, die ist immer noch sichtbar, wenn man zum Beispiel nach Erding blickt auf diese Demonstration, wo dann ein Hubert Aiwanger, Chef der Freien Wähler, davon spricht, dass die Mehrheit sich die Demokratie zurückholen müsse und ein Markus Söder auf dieser Demonstration, die sich ja eigentlich gegen das Heizungsgesetz richtete, dass er auch, wie wir wissen, entschieden abgelehnt hat, da ausgebuht wurde. Dann kannst du dann direkte Linie ziehen, auch zu Corona. Und ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass jetzt diese Chance ergriffen wird, maximal Transparenz zu schaffen und wirklich auch offensiv mit dem Thema umzugehen und nicht wie diese RKI-Files, die wir angesprochen haben, die Protokolle, die dann erst veröffentlicht wurden, weil es quasi richterlich erzwungen und erstritten wird. Und dann ist die Hälfte noch geschwärzt.
Carina, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt noch stärker dagegen, das aufzuarbeiten, nachdem du so leidenschaftlich gesprochen hast.
Tut mir leid, dass ich nicht überzeugen
konnte. Die Leidenschaft gefällt mir.
Ich habe noch ein paar andere Argumente.
Die Leidenschaft gefällt mir, aber inhaltlich finde ich das absolut fragwürdig, weil Wunden, also bitte, in Deutschland hat ein sehr, sehr gut funktionierendes Gesundheitssystem auf die Leute aufgepasst. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich führen durfte mit dem Chef der Uniklinik in Essen, Professor Werner, den das so genervt hat, wenn wieder im Fernsehen irgendein Journalist, irgendeine verängstigte Tagesschau-Redakteurin gerufen hat, um Gottes Willen, am Ende von Krankheit kann der Tod stehen. Die Krankenhäuser, die werden die Leute aus dem Fenster schmeißen, was die Leute da nicht alles erzählt haben. Das war ein so haarsträubender Unsinn.
Aber Jörg, ich bin da wirklich anderer Meinung, weil ich glaube, dass sich viele Leute während dieser Phase distanziert haben, in irgendeiner Form entfremdet haben und deswegen jetzt auch die AfD so stark ist von dem sogenannten Establishment. Und ich finde auch, also ganz ehrlich, selbst wenn du jetzt meine Wunden-Spaltungsthese nicht teilst, ich finde, die Kosten-Nutzen-Frage, die wurde auch noch nicht gestellt. Und wir haben einen riesen Schuldenberg angehäuft während der Corona-Pandemie. In den 3 Jahren 2020 bis 2022 haben wir 300 Milliarden Euro Schulden gemacht. Jetzt muss man fairerweise sagen, im letzten Jahr 2022 ging ein Teil auch schon an die Ukraine-Hilfe. Und das werden unsere Kinder noch zurückzahlen müssen. Die Tilgung ist auf 30 Jahre angesetzt.
Ja.
Und dann sollten wir schon mal die Effizienzfrage stellen, wofür wurde das Geld eigentlich ausgegeben? Ich meine, die Maskenbeschaffung, da gab es zuletzt auch Kritik vom Bundesrechnungshof. Es wurde Schutzausrüstung besorgt für 7 Milliarden Euro, nur um das mal ins Verhältnis zu setzen. Das ist der Haushalt, den das Bauministerium in diesem Jahr hat, knapp 7 Milliarden Euro. Und da laufen jetzt noch Schadensersatzklagen gegen das Gesundheitsministerium in dreistelliger Millionenhöhe.
Carina, alles eingestanden. Ich bin ganz sicher, dass ich weiß es in einem viel kleineren Beispiel von einem Mann, der in Süddeutschland ein Theater betreibt und der gesagt hat, er hat mit Aufführung und mit Zuschauern noch nie so viel Geld verdient, wie er durch die Corona-Maßnahmen und die Corona-Unterstützung von unterschiedlichen Töpfen, ich weiß nicht, ob das aus dem vom Land kam oder vom Bund, Monika Grütters noch beispielsweise, die hat sich sehr dafür eingesetzt, dass die Künstler Geld bekommen. Möchte ich da jetzt hinterher hingehen und danach zählen? Und da ist meine Antwort, das möchte ich natürlich nicht. Was ich aber auch nicht möchte, Leute, die die AfD wählen, in wohlständigen Gegenden wie Sachsen, in wohlständigen Gegenden wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, wo Subventionen noch und nöcher hinfließen, die sind nach meiner Meinung Wohlstandsverwahrloste. Und denen werde ich nicht ihre Motive rationalisieren, indem ich sage, ja, kann man ja verstehen, dass ihr frustriert seid. Über was seid ihr ganz genau frustriert? Du darfst nicht vergessen, das, was wir jetzt gerade machen, ist, wir lesen die Geschichte jetzt wieder von ihrem Ausgang her. Aber die Situation, daran können wir uns beide, weil wir es erlebt haben, auch erinnern. Du hast die Bilder gehabt aus New York, du hast die Bilder gehabt aus Bergamo, du hast die Särge gesehen, die Leute waren verängstigt. Und dann kommt dazu, der Deutsche hat gerne Angst, der Deutsche ist gerne verzweifelt und der Deutsche ist gerne untertan. Deswegen hat er gesagt, wir haben zum Glück eine Naturwissenschaftlerin im Kanzleramt und wenn die drakonische Maßnahmen ankündigt, dann müssen wir denen folgen.
Ich Armin würde auch Laschet, nicht sagen, dass es verurteilend sein muss, aber aufklärend, weil wir müssen zumindest bereit sein, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Und Gott bewahre, sollte sich jemals wieder irgendwie eine ähnliche Situation ergeben, dass wir wissen, wie wir reagieren. War die Maskenpflicht sinnvoll? Haben Lockdowns und Kontaktbeschränkungen dann wirklich auch die gewünschte Wirkung entfaltet? Und da gibt es ja nach wie vor auch unterschiedliche Expertenmeinungen. Und ich finde schon, dass man das auch einmal unabhängig evaluieren müsste.
Wir wissen, dass die Maskenpflicht Quatsch war. Wir wissen, und das finde ich, ist eine Sache,
der Abschlussbericht des RKI kam letztes zu dem Ergebnis, dass sie wirksam war. Also
in
da
Teilen
gibt es unterschiedliche
Personal,
Interpretationen.
Aber tatsächlich, was wir definitiv wissen, da wissen wir als Leute, als Journalisten, die anekdotisches Wissen zusammentragen, wir wissen, dass Leute einsam sterben mussten, weil die Angehörigen nicht auf die Krankenhausstation gelassen werden. Das ist tragisch. Das ist tatsächlich tragisch. Das ist sehr traurig. Da können wir eventuell als öffentliche Leute, als Leute, die Öffentlichkeit herstellen, können wir eventuell sagen, okay, da kann man nochmal besonders erinnern. Da kann man sagen, das ist der Horst, der war 61 Jahre, kein Kind durfte zu ihm. Das ist sehr traurig, aber wir denken an ihn, um der Familie heute zu helfen. Wenn da würde ich dann am ehesten von einer Wunde sprechen. Nur in einer Gesellschaft, wo Leute so schnell von allem angeblich verwundet sind oder schlimmer noch traumatisiert, da sage ich, nein, ihr habt zu Hause gesessen, euch war langweilig, ihr habt Bratkartoffelrezepte neu gelernt, verstehe ich alles nicht so schön, wenn man auf 70 Quadratmeter sitzt und darf nicht raus, klar, schlecht, aber
naja, es gab auch die Pflegerin, die dann rund um die Uhr geschuftet hat und nicht wusste, wo sie ihr Kind abgeben kann, weil die Kitas zu waren.
Das tun sie aber fortwährend.
Ja, aber natürlich noch unter erschwerten Bedingungen, weil Kitas und Schulen zu waren, dann saßen viele Kinder vor der Glotze. Also es hatte schon Auswirkungen, die wirklich auch langfristige Folgen haben.
Aber ja, Moment, aber Carina, die große Unehrlichkeit darin ist, da haben dann damals Leute gebarmt, ich weiß, ich habe es im Bekanntenkreis gehört, die armen Menschen in den Altenheimen. Wo ich dachte, ach echt, die armen Menschen in den Altenheimen. 30 Jahre zuvor habe ich Zivildienst gemacht und habe arme Menschen in den Altenheimen gesehen und habe festgestellt, okay, es hat sich an der Situation nichts verändert. Nur wo sind denn diese Journalistinnen und Journalisten heute, die Radioprogramme, die Fernsehprogramme vollgejammert haben über die armen Altmenschen und gehen da heute noch hin?
Natürlich jetzt auch ist es nicht der mehr Applaus dramatisch für systemrelevante Berufe. Schlimm. Da war viel Heuchelei dabei, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, weil wir vorhin auch über die Formate gesprochen hatten. Ich habe mit dem Virologen Jonas Schmidt-Schanassi telefoniert, der ja seinerzeit auch eher zu den liberalen Virologen gehörte, der früh eben auch auf die Konsequenzen der Maßnahmen aufmerksam machte und nicht so ein Lockdown-Befürworter war. Und er meinte, dass so eine Enquete-Kommission möglicherweise das falsche Gremium ist, weil da wieder Abgeordnete und Sachverständige zusammensitzen und es quasi so ein bisschen losgelöst von der Gesellschaft dann eine Aufarbeitung stattfindet. Und er hat als Beispiel zum Beispiel die Wahrheits- und Versöhnungskommission aus Südafrika genannt.
Um Gottes Willen.
Natürlich
um
nicht, Gottes weil Willen. Der Inhalt irgendwie vergleichbar ist.
Aber,
ja, also wir
aber
wollen
wieso,
jetzt die Corona-Politik.
Grade, du hast es gerade verglichen.
Mal kurz,
du hast
nein,
es gerade verglichen.
Lass es mich kurz zu Ende führen. Nicht, weil wir irgendwie die Corona-Pandemie und die Bewältigung mit den Gräueltaten während des Apartheid-Regimes in Südafrika gleichsetzen wollen, sondern weil das Format eben auch Bürger mit einbezieht. Und das finde ich eigentlich einen ganz klugen Gedanken zu sagen, wir müssen eben, dann nenn es Bürgerrat, wenn es dich weniger aufregt, aber wir müssen auch die Bürger an einen Tisch holen und zwar auch Bürger, die unterschiedlich betroffen waren. Also
nein,
meinetwegen jemand,
nein,
der seine Bar schließen musste, weil er irgendwann pleite gegangen ist und dann jemand, der jemand verloren hat oder der heute
nein
noch an Long-Covid leidet.
Nein.
Einfach um verschiedene Perspektiven zusammenzuführen und auch mal ein Verständnis für die andere Seite zu generieren.
Nein, weil das die ganze Zeit passiert ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute überall aufgetaucht sind und gesagt haben, das ist meine Bar, die muss ich zumachen. Das ist mein Unterwäschegeschäft, das muss ich zumachen. Was ich kennengelernt habe zum Beispiel, und da möchte ich überhaupt nicht irgendjemanden mit diesen fürchterlichen deutschen Begriffen auch nur in die Nähe bringen, dass jemand glaubt, er hätte etwas aufzuarbeiten. Ich erinnere mich an eine Sendung, in der ich der Moderator war, da habe ich den Vorgänger, ein höchst anerkannter Virologe, den Vorgänger von Christian Drosten befragt. Und der Mann hat lange Zeit das Virologische Institut der Charité geleitet und der war da und der hat über die Impfung gesagt, die Impfung, die wir haben, ist nicht gut. Warum? Weil sie schützt mich nicht vor der Krankheit. Sie ist aber die beste, die wir haben und deswegen sollten wir impfen. Zweite wichtige Botschaft, macht keine Schule, macht keine Kita mehr zu. Daraufhin schrieb eine Bürgerin, die du mit am Tisch sitzen haben möchtest, die schrieb dann, ist ja toll, dass ihr bei eurem Sender jetzt schon wieder so einen Corona-Leugner ans Mikrofon lasst. Wo ich mir dachte, Marion hieß die, wo ich mir dachte, Marion, erklär du mir doch mal die virologische Grundlage von Corona. Erklär du mir die
aber
doch mal.
Aber genau deswegen wäre es für sie doch vielleicht auch wichtig zu sehen, dass Menschen
wichtig,
wirklich an Corona gestorben sind beziehungsweise heute noch daran leiden.
Für sie wäre wichtig anzuerkennen, dass was Leute während der ganzen Corona-Zeit nicht anerkannt haben, weil alle Leute immer glauben, sie könnten zu allem gleichwertig mitquatschen. Können sie nicht, weil sie noch nicht mal einfache wissenschaftliche Grundlagen verstehen. Ich hätte mir von Marion...
Ich glaube, du müsstest durchaus natürlich auch scouten, wen du an den Tisch setzt, weil du kannst nicht 82 Millionen Menschen
einladen. Nein, man soll es lassen,
aber
lassen.
Man sollte auf jeden Fall verschiedene Seiten zu Wort kommen lassen. Okay, wir werden uns da nicht mehr einig. Du bist dagegen, ich bin dafür.
Ich bin jetzt noch stärker dagegen, als ich war. Ich bin ab sofort.
Und ich noch stärker dafür.
Ich gründe ab sofort eine Initiative, Corona ruhen lassen.
Soweit die anregende Diskussion rund um die politische Aufarbeitung der Pandemie von Carina Mössbauer und Jörg Tadeusz, unseren Moderatoren des Pioneer Originals Hauptstadt das Briefing. Die aktuelle Folge finden Sie in Gänze auf unserer Homepage oder in der Pioneer App.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß natürlich heute Morgen wieder unsere Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt, ein. Wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Vor etwa einer Woche, Anne, hat der Bitcoin ja die 70.000-Dollar-Marke geknackt, aber danach gab es gleich wieder einen kleinen Dämpfer, wahrscheinlich Gewinnmitnahmen. Jetzt hat es wieder geschafft, diese Marke zu überspringen und jetzt meine Frage an dich, wird sich dieser Wert diesmal länger auf diesem Level halten können?
Genau, diesmal ging es über die 72.000-Dollar-Marke. Das hatten wir im März zuletzt. Einen neuen Rekordstand gab es aber nicht. Das war im März 73.800 Dollar. Gestern gab es einen Plus von rund 7%. Wird es diesmal länger auf diesem Level bleiben? Das kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Was aber sicher ist, ist, dass es beim Bitcoin wie immer sehr volatil zugeht. Der Grund für die aktuell gute Stimmung auf dem Kryptomarkt ist ja das anstehende Bitcoin-Halving, das ja wohl um den 20. April passieren wird. Dabei wird die Geschwindigkeit, wie schnell neue Bitcoins in den Umlauf kommen, verringert. Eine logische Folge daraus ist ja, dass der Preis steigt, weil das Angebot verknappt wird. Und die Nachfrage ist ja weiter hoch, Tendenz sogar steigend, weil ja auch die neuen Bitcoin-Spot-ETFs immer mehr Anklang finden. Also langfristig wird Bitcoin bei weiter hoher Nachfrage über den 70.000-Dollar-Level bleiben. Kurzfristig wird es aber weiter volatil sein.
Und dann, Anne, lass uns doch noch über das Börsensorgenkind der vergangenen Monate sprechen. Bei einer Boeing-Maschine gab es nämlich mal wieder eine Panne. Ein Teil des Triebwerks ging diesmal verloren. Haben die Anleger, Anne, überhaupt noch einen Hauch von Vertrauen in diesen Wert?
Ja, Boeing hat's echt nicht leicht. Die Negativschlagzeilen reißen nicht ab. Die Medien stürzen sich aber auch auf alles rund um Boeing, weil Negativ-News ja auch total ins Narrativ passen zurzeit. Beim aktuellen Vorfall hat eine Maschine von Southwest Airlines während des Starts eine Abdeckung von einem Triebwerk verloren. Das Flugzeug ist dann daraufhin wieder zum Startflughafen Denver umgekehrt. Passiert ist niemand was. Die Airline entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten und die Verspätung, weil die Passagiere dann mit einer anderen Maschine fliegen mussten. Zur Ursache ist auch noch nichts bekannt. Die Flugaufsichtsbehörde untersucht den Fall jetzt aber. Und an der Wall Street kam das natürlich auch nicht gut an. Die Boeing-Aktie fiel um 0,9%. Seit Jahresanfang ist die mit 28% im Minus.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die wenigsten eine Metzgerlehre anfangen möchten und deshalb so viele Metzgereien und Frischtheken in Supermärkten aufgrund von Personalmangel nur noch halbtags öffnen. Viele Metzger haben richtig dolle Schwierigkeiten, genug Nachwuchs für ihre Tätigkeit zu finden. Der Grund? Fleisch sei zu blutig, sagen viele. Das Ganze sei zu roh, zu brutal, zu ungesund, zu dies und zu das. So geht dann das Interesse am Metzgerhandwerk allmählich verloren.
Nein, also es ist wirklich schon so, dass ich weniger Fleisch esse. Okay. Ganz einfach, ja. Auch so aus dem gleichen Grund, weil es halt teurer geworden ist. Und weil ich ganz einfach anders jetzt lebe und anders koche.
Die jungen Leute haben mit Blut und Fleisch nichts mehr am Hut, sagt der Leiter der Edeka-Filialen bei Mühldorf am Inn gegenüber der Oberbayerischen Regionalzeitung. Er sucht ebenfalls händeringend nach Auszubildenden für seinen Betrieb. Denn seine Frischtheke musste bereits die Öffnungszeiten radikal kürzen. Und damit ist er nicht alleine. Situationen wie diese gibt's jetzt überall in Deutschland. Auch die Metzgerei Kiel in Bayern musste die Öffnungszeiten schon der neuen Normalität anpassen.
Wegen Personalmangel hat das Geschäft an 3 Nachmittagen in der Woche geschlossen. Nicht, weil die Kundschaft fehlt, die Metzgerei läuft gut. Doch das Problem ist kein Personal für Produktion und Verkauf, sagt Metzgermeister Robert Kraft.
Also muss man den Laden zusperren, dass man hinten auch produzieren kann.
Eine Fleischerinnung aus Baden-Württemberg half sich nun selbst und hat ein Ausbildungsprogramm gestartet, bei welchem 20 Auszubildende aus Indien nach Deutschland kommen sollen. Und dann gibt es noch den Fall aus Sachsen, wo eine gesamte Ortschaft für einen Venezolaner namens Herbert Alvarado zu protestieren angefangen hat. Der soll abgeschoben werden, trotz seiner Festanstellung, die wir ja so dringend brauchen. Festanstellung als Metzger.
Die Abschiebung, klar ist das schlimm für mich. Ich will nicht weg.
Ich möchte bleiben hier.
Seit 8 Monaten arbeitet Hebert in einer Fleischerei im brandenburgischen Spremberg. Er hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag, bekommt keinerlei staatliche Unterstützung und der Chef freut sich über den neuen Mitarbeiter. Ziemlich irrsinnig finden es da auch die Kollegen, dass Hebert nun abgeschoben werden soll.
Also, irgendwas muss sich dieses Land einfallen lassen oder wir werden alle notgedrungen einfach Veganer. Dann, ja und nur dann, braucht man keine Metzger mehr.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die Abenteuer der 94-jährigen Oma Joy und ihrem Enkel in die nächste Runde gehen. Und jetzt wollen die beiden gemeinsam alle 7 Kontinente dieser Welt bereisen.
Now with Grandma Joy, who had never seen a mountain or the ocean, joining up with her grandson nearly 8 years ago to explore every single U.S. national park.
They're on a road trip of a lifetime.
Joy Ryan, a 93-year-old woman, just finished traveling to all 63 U.S. national parks with her grandson Brad.
Wir erinnern uns vielleicht noch, letztes Jahr sorgte die damals 93-jährige Oma für Schlagzeilen, denn sie bereiste als älteste Person alle 63 Nationalparks der USA. Nicht alleine natürlich, immer dabei ihr Enkel Brad, der auch die verrückte Idee dazu hatte. Denn Enkel Brad, der ist auch schon 42 und er liebt seine Oma über alles. Die Abenteuer dieses Duos Oma-Enkel begannen schon im Jahr 2015. Bis dahin hatte Oma Joy noch nie ihren kleinen Kosmos in Ohio verlassen. Und weder das Meer noch die Berge gesehen. Und genau das wollte ihr Enkel ändern.
When I found out that she had never seen mountains in her life or deserts or all these amazing ecosystems and all these amazing wild creatures that I knew she would absolutely love to see in her life.
Er fragte seine Oma, möchtest du deinen ersten Berg sehen?
Well, I'll just give it a whirl. Pack the suitcase and away we'll go.
Ihre Antwort, lass es uns probieren. Und so begann es. 8 Jahre vergingen, bis sie schließlich letztes Jahr das Finale, den 63. Nationalpark auf ihrer Liste, erreichten. Und dort wurden sie sogar ausgezeichnet.
Grandma, 63.
Yep. 63. Come true. This is just like Christmas.
Wer jedoch jetzt dachte, dass sich die Grandma Joy daraufhin zufrieden in ihren Schaukelstuhl auf der Veranda niederlässt und dem Häkeln widmet, ja, der hat sich mächtig getäuscht. Trotz ihres hohen Alters sprüht Joy nur so vor Energie und neu erwachter Abenteuerlust.
I've been everywhere, man, I've been everywhere. That's the way we go.
Das nächste große Unterfangen sollte gerade erst beginnen, wie Brad dem Sender CNN berichtet.
We've already landed on a glacier in Alaska in front of Mount Denali, which is the largest summit in all of North America. We're headed to Kenya. In July, we're going to see Mount Kilimanjaro. So I want to take her to the 7 continents. For the person that never saw a mountain, I figure we should see the 7 tallest mountains in the world.
Einmal die höchsten Berggipfel aller 7 Kontinente dieser Welt sehen. Oma Joy und Brad sind schon fleißig dabei, ihren Traum zu erfüllen und konnten bereits einige Häkchen auf der Checkliste setzen.
I just wanted to show them that no matter how old you are, you can do something.
Ihre Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass das Leben voller Möglichkeiten steckt, und zwar in jedem Alter, wenn man nur bereit ist, diese Möglichkeiten auch zu ergreifen. Wie auch OneRepublic in ihrem Song I Lived singen, wollen wir doch alle am Ende behaupten können, wir haben unser Leben nicht nur irgendwie gelebt, sondern richtig erfüllt gelebt. Ich wünsche Ihnen einen abenteuerlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Hope when you take that jump, you
don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Hope when the crowd screams out, you're screaming your name. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Say I lived